Heute zu Gast im Podcast ist Felix, Co-Founder von Authorized By.
Wenn wir gespürt haben, dass eine Marke im Entscheidungsprozess ist und sich noch unsicher fühlt, dann haben wir Kontakt aufgenommen mit einem Online-Händler, der vielleicht auch noch unsicher war an der Stelle und haben gesagt, okay, lieber Online-Händler, was würdest du denn sagen, wenn der Markenhersteller XY dich jetzt bestätigen würde? Ja, das wäre für mich eine tolle Sache. So, dann sind wir genau mit dieser Information an die Marke und haben gesagt, hören Sie mal, wir haben mit dem Händler gesprochen, wenn Sie den bestätigen würden, dann wäre das für den eine tolle Sache, dann würde der das machen. Und so kam die erste Connection zustande.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Heute geht es um das Thema Autorisierung zwischen Markenhersteller und Handelspartner. Dafür hat der liebe Felix von Authorized By eine Autorisierungsplattform gebaut, auf der Markenhersteller Handelspartner autorisieren können, die allerdings auch zuvor von der Plattform selbst, also Authorized By, selbst geprüft werden und autorisiert werden. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute vor allen Dingen über deren Referral-Programm. Dort haben sie wirklich etwas Beeindruckendes gebaut. Wie das Ganze ausschaut und im Vergleich zum Beispiel zum Referral-Programm der Telekom aussieht, das diskutieren wir heute in dieser Episode. Unter anderem verrät Felix natürlich auch, wie viele Händler und Marken sich auf der Plattform befinden. Und wie sie die ersten Marken sowie Händler für sich gewinnen konnten, trotz des typischen Henne-Ei-Problems, was jeder von euch kennen sollte. Ein Thema, worüber wir auch ausgiebig sprechen, ist heute Automatisierung, die wir ja auch selbst für Kunden anbieten. Und da packt Felix auf jeden Fall sehr, sehr gute Insights aus, denn wir diskutieren vor allen Dingen darüber, worauf man auf jeden Fall achten sollte und wo sie besonders gut funktionieren. Zu guter Letzt sprechen wir dann noch über das Freemium-Modell von Authorized By. Hier verrät Felix, wie sie es schaffen konnten, ja, Freemium-Nutzer in Paid-Nutzer zu konvertieren, obwohl die Kerndienstleistung, nämlich das Autorisieren selbst, komplett kostenfrei blieb im Freemium-Modell. Genug geredet, ich würde sagen, wir hören in die Episode rein und dir ganz viel Spaß. Moin Felix, freut mich, dass du im Podcast bist. Stell dich einmal bitte ganz kurz vor, damit die Zuhörer auch wissen, was du machst. Ich habe im Intro schon gesagt, wer du bist und was du gegründet hast, aber ich glaube, selber einmal vorstellen ist immer das Beste, oder?
Hallo, servus Pascal. Moin sagt man bei uns nicht, sondern halt Servus aus München.
Dann Servus.
Grüß dich, hi, danke für die Einladung. Ja, ich bin der Felix, bin Gründer und Geschäftsführer der Autorisierungsplattform Authorized By. Freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen können.
Ja, freut mich auch sehr. Authorized By, ich glaube, ein bisschen kann man ableiten. Das ist ja oft so, an Namen kann man ab und zu was ableiten. Was genau das jetzt bedeutet, ich glaube, das kannst du viel, viel besser erklären, denn was bedeutet Autorisierungsplattform? Weil ich glaube, es gibt viele Prozesse, wo man sich autorisieren muss. Auf welche seid ihr spezialisiert?
Das ist wohl wahr, richtig. Also Authorized By, richtig, man kann es herleiten, besteht erstmal regelmäßig den Telefontest nicht, kaum jemand kann es aussprechen. Lustig, was man da jeden Tag zu hören bekommt, aber am Ende, wir bleiben bei dem Namen, weil es den Nagel auf den Kopf trifft, kann man nicht anders sagen. Denn was tun wir? Wir sorgen für die Autorisierung, im Speziellen im digitalen Markenvertrieb. Das heißt, wir geben Markenherstellern die Möglichkeit, ganz gezielt tatsächlich autorisierte Handelspartner im Onlinehandel zu autorisieren. Und diese Autorisierung bleibt nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern wird sichtbar für den Verbraucher in Form eines Siegels auf den Online-Shop-Seiten selbst.
Also wie so, ich sage jetzt mal plump gesagt, ein TÜV-Zertifikat.
Wir sind auch Teil der TÜV Saarland-Gruppe faktisch ist es auch ein TÜV-Siegel. Wir haben zusätzlich zu der Autorisierung noch einen Prozess entwickelt, nennt sich TÜV Shop Ident. Das heißt, neben der Autorisierung, die ein Shop eben anzeigen kann, um dem Verbraucher da Sicherheit zu geben, hier bist du beim autorisierten Fachhandelspartner eben dieser spezifischen Marke des Produktes, das du, lieber Verbraucher, dir gerade anschaust, gibt es eben auch den TÜV Shop Ident. Das heißt, wir überprüfen einmal die Identität des Anbieters, um eben sicherzustellen, das ist kein Fake-Shop.
Und Es ist bestimmt kein einfacher Prozess, oder? Also, was muss dort auf der einen Seite vielleicht das Unternehmen einmal durchlaufen, damit sie dieses Siegel überhaupt bekommen? Es sind bestimmt eine Anzahl von Prozessen, oder?
Richtig. Also wir stehen ja letztlich dafür ein, dass die Akteure, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite eben Markenhersteller und auf der anderen Seite eben die Online-Shops auch tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben. Mhm. Das heißt, wenn sich eine Marke bei uns registriert, dann wird die eben überprüft, dann wird auch überprüft, dass diese Person auch die Berechtigung hat, für die Marke zu sprechen und in unserem Kontext natürlich dann eben auch Autorisierungen auszusprechen. Das ist der eine Part und der andere Part ist natürlich dann eben auch die Überprüfung des Online-Shops. Ne? Ist das Impressum vollständig? Ist die Person auch postalisch erreichbar, also juristisch erreichbar? Wir überprüfen die Domain-Administrationsrechte etc. Und so in die das ist letztlich, sind die Grundbausteine, die überprüft werden, um überhaupt auf der Plattform, denn Authorized By ist ja nicht nur ein Siegel, sondern eben auch eine Plattform, handeln zu können, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich glaube, handeln auch sehr, sehr vielseitig. Was bedeutet dann handeln, dass Sie mit ihrer Marke handeln oder was wird dort auf dieser Plattform verbunden? Weil du hast also, ja gesagt, es ist ja am Ende des Tages nicht nur ein Siegel, ne?
Richtig, genau. Also also handeln ist jetzt nicht in Bezug auf physischem Handel mit Produkten bezogen, sondern handeln, also in Form von Aktionen unternehmen, mehr oder weniger. Einmal kurz erklärt, ne, Authorized By ist wie gesagt nicht nur ein Siegel, sondern eben eine Plattform. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie Xing oder LinkedIn, also diese beruflichen Netzwerke, wobei der Vergleich natürlich auch hinkt. Da wir sind lange nicht so detailreich jetzt wie LinkedIn. Und der wohl wesentlichste Unterschied ist eben, dass wir keine personenbezogenen Profile auf der Plattform führen. Da geht es jetzt nicht um dich und um mich und um unsere berufliche oder private Beziehung, sondern es geht eben um die Beziehung zwischen Marke und Händler. Das heißt, die Profile sind Markenhersteller auf der einen Seite und Händler auf der anderen Seite. Und wenn ich von Handeln spreche, dann meine ich damit, wir laden Marken auf die Plattform ein, um eben die Autorisierung gegenüber ihren Fachhandelspartnern auszusprechen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite laden wir den E-Commerce, also die Online-Händler ein, auf die Plattform zu kommen und die Autorisierung eben bei den von ihnen geführten Marken über die Plattform anzufragen. So findet, kann man sagen, so ein digitaler Handshake an der Stelle eben statt. Das ist mal das Grundszenario, auf dem unsere Lösung aufbaut. Und darüber hinaus, klar, sind logische Erweiterungen buchbar, Features buchbar. Beispielsweise aus Markensicht macht es ja nur Sinn, wenn ich sage, meine Marke ist mir wichtig, so wichtig, dass ich autorisierte Händler da draußen eben kennzeichnen möchte, dann macht es im darauf aufbauenden Schritt zum Beispiel auch nur Sinn, den Händlern wiederum, die als autorisierte Händler gelten, auch alles an die Hand zu reichen, was sie für den erfolgreichen Vertrieb eben brauchen. Und im digitalen Handel ist das Content. Gemessen an Stammdaten zu den Produkten, jede Form der Attribute, die notwendig sind, Bilder, Videos, Anhänge, was auch immer eben nötig ist, da ist die Marke relativ frei in der Gestaltung.
Okay, das heißt, es findet so eine Art Matching statt und dann hast du ja quasi erwähnt, es gibt so einen, nennen wir es jetzt mal Online-Handschlag, wenn man das irgendwie so nennen kann.
Ja, genau, das ist ganz dran.
Was würdest du sagen, sind so die Key Benefits für beide Parteien, warum sie sich für euch entscheiden sollten?
Da gibt es ganz viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Also auf Seiten der Markenhersteller ist es letztlich eben gezielt Einfluss darauf nehmen zu können, wer da draußen Markenbotschafter ist und diesen auch kenntlich zu machen. Ne? Den Versuch gibt es von Marken schon sehr lange. Wenn man heute mal in die Google-Bildsuche Authorized Dealer oder Reseller oder eben auch Partner eingibt, dann findest du eine ganze Litanei an riesigen Konzernen, Marken jeglicher Couleur, die ganz offensichtlich ein Interesse haben, die Qualifikation einzelner Händler hervorzuheben. Bislang tun die das aber sehr regelmäßig eben noch mit ihrem eigens entwickelten Siegel, einem Bildchen, einer Botschaft, sage ich mal. Und hinter diesen Bildern verbergen sich dann häufigerweise irgendwelche Qualifikationskriterien am Ende des Tages. Aber diese Logik ist per se nachvollziehbar, aber sie hinkt. Sie hinkt einmal, weil sich diese Bildchen sehr gerne verselbstständigen. Nicht? Also es ist am Ende des Tages nur ein JPEG, das rausgegeben wird. Lieber Händler, hier hast du etwas, nimm es an die Hand, bind es in deinen Shop ein. Hurra! Wenn sich aber an dieser Situation eines Tages etwas ändert, ja, Geschäftsbeziehungen lösen sich auch mal auf oder man möchte an diesem System etwas ändern, hat sich dieses Bildchen eben verflüchtigt. Und da genau da setzen wir ein, nämlich wir standardisieren die Aussage, die dahinter steckt, nämlich die Autorisierung des Händlers und packen das sozusagen in einen für den Endverbraucher einfach zu verstehenden Frame. Inhaltlich, visuell, haptisch und eben auch in Echtzeit überprüft. Das heißt, mit jeder Page Impression wird neu kumulativ die Voraussetzungen. Gibt es den Händler? Ja. Ist er autorisiert? Ja. Dann zeige das, im Zweifel eben auch auf Produktebene überprüft. Das ist mal der zentrale Mehrwert und das eben standardisiert. Nicht nur für diese eine Marke, sondern eben branchenübergreifend. Das heißt, die Lösung wird von knapp 2000 Markenherstellern angewendet. Die Hersteller, da sind Namen dabei, die kannte ich vorher beispielsweise überhaupt nicht. Es gibt ja fast in jeder Branche irgendwelche Hidden Champions. Es gibt aber auch große Namen, die wir alle kennen, wie Deuter oder Patagonia oder Thule, die das eben genauso anwenden. Das reicht von Luxus und Sport und Pharmazie ist gerade ganz stark. Das Thema Fahrrad begeistert jeden und offensichtlich boomt dieser Markt stark. Da kommen viele Hersteller dazu. Also aus Markensicht ist es erstmal dieser standardisierte Steuerungsmoment.
Okay, und aus Händlersicht, weil so würde ich es ja für mich interpretieren, das setzt ja quasi voraus, dass der Händler diese Marke auch anbietet. Oder?
Also genau, unbedingt.
Das würde ja keinen Sinn machen. Also für große Marken, die halt ihre eigenen Shops haben, und ich nenne jetzt einfach mal eine Riesenmarke, sagen wir mal Adidas, ja. Adidas hat seine eigenen Stores, ist aber wahrscheinlich zu 99% auch bei P&C drin und was weiß ich noch, nicht wo, in irgendwelchen Online-Shops, wahrscheinlich bei ASOS und wie sie alle heißen, About You. Und diese Shops, also in dem Falle dann, sagen wir mal, ASOS, für die, die sind ja dann die andere Partei. Was bringt das an Key-Benefits für sie, für den Shop selber?
Also erstmal gibt es natürlich eine ganze Reihe vertrauensbildende Maßnahmen. Es gibt die unmittelbar auch Einfluss auf die Conversion nehmen. Ne? Also jeder Online-Shop macht groß Advertisement. Warum macht man Advertisement? Weil man Neukunden generieren möchte. Ne? Wiederkehrende Kunden zu halten ist ein anderes Spiel. Neukunden zu generieren ist Advertisement. So, und jetzt muss man sagen, dass Stand aktuell gibt es in Europa, glaube ich, 850.000 Online-Shops und es werden unglaublich viel mehr. Die Zahl geht rapide nach oben. Jetzt musst du dich einfach mal in die Haut des Verbrauchers versuchen reinzudenken und sagen, Mensch, der sucht jetzt ein Markenprodukt. Und da gibt es eine ganze Litanei an Online-Shops. Es gibt die wenigen, die wir alle kennen, und dann gibt es einen riesen Bereich sozusagen den Eisberg unter der Wasseroberfläche, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, und da werden immer mehr. Die kennt man aber nicht. Und unter diesen vielen, vielen Shops sind natürlich auch Händler dabei, die Graumarktware haben, Schwarzmarktware haben, Fake-Shops. Ja, es gibt eine rapide steigende Anzahl von Fake-Shops. Auch Corona-basiert, ne, da fand der Handel statt. Also hat man sich auch dorthin noch mehr bewegt und noch mehr drauf konzentriert. Und es gibt eine Käuferschicht, die eben überhaupt durch Corona erstmal Verweigerer waren dieses E-Commerce-Absatzkanals, aber halt während Corona gar keine andere Möglichkeit auch hatten, einzukaufen. Also haben sie das ausprobiert und haben festgestellt, das tut gar nicht weh. Das funktioniert ganz gut. Und haben da erste Erfahrungen gemacht. Das kombiniert mit der Tatsache, dass Online-Shops und die Entwicklung von Online-Shops sich so unglaublich evolutionär, ja, fast schon abgeschlossen wirkt ein Stück weit. Heute gehört wirklich ein schönes Template zu haben. Das kann man für wenig Dollar bei irgendwelchen Template-Hostern kaufen. Da gehört nicht mehr viel dazu. Das sieht alles gut aus und professionell aus. Das heißt, professionelle Händler geraten ja zunehmend auch in den Wettbewerb von, ich sag mal, halb semiprofessionellen, von zusätzlichen Shoppingquellen. Und sich hier eben aus Händlersicht abzugrenzen mit einer Aussage, die so Stand heute eben nur von uns getroffen werden kann, nämlich ich bin autorisierter Händler einer spezifischen Marke. Und wenn du, lieber Verbraucher, bei mir ankommst, dann kannst du das sehen, du kannst es verifizieren und wir transportieren sozusagen über diese Siegellogik das nötige Vertrauen auf der Suche nach Markenprodukten im digitalen Handel.
Okay, verstehe. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Es ist ein zusätzliches Argument quasi, sagen wir mal, für den Shop.
Ja,
und
unbedingt.
Am Ende des Tages dreht sich ja eh alles um den Kunden. Das heißt aber, wenn es sich am Ende des Tages um den Kunden dreht, ist es ja in der Kommunikation nach außen der Benefits für den Shop als auch vielleicht für die Marke ja eigentlich ein B2B2C-Geschäft, oder?
Könnte man so sehen. Also ohne den Kunden da draußen, der sich für Produkte interessiert, ohne den wären wir alle nicht da, das ist klar. Und wenn wir, je mehr Vertrauen, also Wert wir sozusagen in der Wahrnehmung des Verbrauchers stiften können, umso relevanter ist das Thema auch für den dann tatsächlich autorisierten Händler, dieses Instrument dann eben zum Einsatz zu bringen. Und umso stärker ist natürlich auch wiederum der Steuerungsmoment der Marke in der Vergabe dieses Siegels. Wer kriegt denn das überhaupt? Na, und unter welchen Kriterien kann ich dieses Siegel eben bekommen? Denn wir sind ja nicht, du kannst nicht zu Authorized Buy kommen und sagen, ich möchte gerne das Siegel haben und dann kannst du was bei uns kaufen und dann kannst du das Siegel zum Einsatz bringen. Denn ohne die Bestätigung mindestens einer Marke wird das Siegel einfach nicht angezeigt. Es kann nicht angezeigt werden, denn wir dokumentieren ja die stabile Beziehung zwischen Marke und Shop. Wenn nicht vorhanden, kein Siegel.
Ja, definitiv. Okay, aber das, was ich auch eben damit meinte, ist, du hast jetzt eben gesagt, ihr habt rund 2000
Marken.
Und gleich kommen wir auch nochmal auf die Shops zu sprechen. Mhm. Aber das, was ich ja meinte, in der Kommunikation nach außen, die Marken und die Shops zu bekommen, ist es ja dann auch wichtig, den Kunden, eures Kunden zu verstehen, weil der ja mit abgeholt werden muss. Das heißt also, wir hatten auch mal so einen Kunden, dort war es ein Step weiter und das ist das, was ich meine. Das heißt also, normalerweise gehst du ja hin und deine Plattform hat irgendwelche Benefits für die Zielgruppe. Nur bei den Benefits, die ihr halt liefert, müsst ihr auch an den Kunden von eurem Kunden denken und selbst die Probleme von dem kennen, damit ihr es darüber kommunizieren könnt, dass der Shop sagt, alles klar, hab ich verstanden, der Kunde, also mein Kunde hat folgendes Problem und deshalb ist Authorized Buy der Richtige für uns. Und das ist ja eine Ecke weiter gedacht und dementsprechend natürlich auch nicht leicht. Deswegen hier einfach mal die Frage an dich. Vielleicht noch zur Gegenseite, wie viele Händler habt ihr dann? Also Shops habt ihr dann? Mhm. Weil die 2000 kennen wir ja schon. Und wie schwer war die Kommunikation nach außen? Habt ihr dort das auch so feststellen können, dass ihr die Kunden des Kunden mitnehmen müsst?
Also wir haben uns natürlich am Kunden orientiert und haben ganz, ganz aufmerksam die Entwicklung am Markt und die Erfahrung von Endkunden am Markt analysiert, schon mal bevor wir überhaupt an die Linie getreten sind, mit Authorized Buy zu starten. Und das ist jetzt, als wir offiziell an den Start gegangen sind, das ist etwa 2 Jahre her, schon damals vor Corona, nahm die Zeit, die Anzahl an Fake-Shops und Graumarktprodukten und Schwarzmarktprodukten schlichtweg stetig zu. Und es gibt, musst du mal in deinem Bekanntenkreis fragen, vielleicht hast du auch schon mal selber eine Erfahrung gemacht, dass du irgendwo bestellt hast und es kam dann eben entweder die Ware nicht an oder du hattest was in Händen, wo du mindestens Zweifel daran hattest, ob das ein Originalprodukt sein kann.
Ja.
Jetzt sind wir kein Plagiatsverhinderungstool. Ne? Als solches wurden wir mal im Handelsblatt tituliert, aber das ist es nicht. Denn wir nehmen ja keine physische Prüfung des Produktes vor. Aber wir nehmen eine Prüfung, und zwar eine intensive Prüfung der handelnden Akteure vor in Form von Handel und Marke und geben sozusagen schon präventiv schon vor dem Kauf eine Indikation darüber, dass man eben hier beim autorisierten Händler einkaufen kann. Und das kommt beim Verbraucher wirklich sehr, sehr gut an, sehr gut, muss man sagen. Ja.
Genau. Ja, stark. Und das habt ihr dann auch schon am Anfang bemerkt. Das heißt also, den Kunden, des Kunden wahrzunehmen und das auch an den Shop zu kommunizieren, war genau das Richtige. Konnte ich zumindest jetzt so raushören. Wie viele Shops habt ihr im Vergleich zu den 2000 Marken? Also meine Vermutung ist, dass es wahrscheinlich vielleicht etwas mehr Shops sein werden als Marken, weil am Ende des Tages hat als ein Shop in den meisten Fällen halt auch mehrere Marken. Und deshalb, also
ist genau meine so Vermutung. Ist es. Ja? Genau so ist es. Also Stand Dr. L sind es etwa, also knapp 6000 Händler in unserer Datenbank. Das ist eine Relation zu den Markenherstellern, die ganz gesund ist, sage ich jetzt mal. Wie kommen wir binnen dieser kurzer Zeit zu so vielen Accounts im Speziellen markenseitig? Nun, ja. Das ist einer der Schlüsselfunktionen sozusagen der Plattform. Erstmal, zwar ist die Autorisierung eine unserer Kerndienstleistungen am Ende. Ne? Darauf fußt ja alles, was wir darüber hinaus anbieten können. Nichtsdestotrotz stellen wir diese Dienstleistung, eben einen Account zu öffnen, Autorisierungen anzufragen beziehungsweise zu erteilen, das ist bei uns eine kostenlose Funktionalität. Und wir erlauben es eben Händlern wie auch Markenherstellern, ich fange mal beim Händler an, weil es ein bisschen einfacher ist, wenn der Händler grundsätzlich davon überzeugt ist, dass er von der Autorisierung von Marken und über ein Vertrauenssymbol, Vertrauenssiegel, so wie wir es eben rausgebracht haben, profitieren kann, dann führt es dazu, dass der Händler bei uns auf die Plattform kommt und sagt, das ist super, ich frage jetzt mal bei allen mir wichtigen Marken die Autorisierung an. Und so haben überhaupt erst Marken von uns erfahren, nicht? Also die sind ja nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, warum gibt es eigentlich keine Autorisierungslösung neben den Bildchen, die ich vorhin geschrieben habe, sondern so haben die erfahren, ui, da gibt es jetzt etwas. Und das war in der Vielzahl nicht schwer zu erklären, warum das für die Marke eben auch sinnvoll ist. Und so kamen die Marken zu uns. Und wenn die Marken auf die Plattform kommen, dann liegt es wieder an uns zu sagen, Mensch, Marke, das ist toll, dass du da bist, ist super. Allerdings so in der homöopathischen Verwendung, in der vereinzelten Vergabe, macht es nicht so richtig Sinn. So richtig Sinn macht es, wenn du ein Konzept hast, dabei begleiten wir dich und unterstützen dich und dieses System dann, die Autorisierung, tatsächlich ausrollst in die Händlerschaft, die dir eben am Herzen liegt. Aus welchen Kriterien heraus auch immer, da mischen wir uns dann in die tatsächliche Auswahl nicht ein. Wir können ja nur hinführen, was es alles für Möglichkeiten gibt. So, das führt dazu, dass diese Marken wiederum entweder bei uns auf der Plattform bereits existente Händler einfach autorisieren oder eben auch neue im Zuge dieser Autorisierung auf die Plattform einladen.
Sehr gut.
Ne? So kommt der Händler wieder zu uns, wir dürfen ihm erklären, Mensch, toll, dass du da bist, Autorisierung von einer tollen Marke bekommen, zeig das doch, prima, guck mal, du hast ja ganz viele Marken, das macht ja nur Sinn, es auszurollen, das erschließt sich dann auch und so kommt es sozusagen schon zu einem Netzwerkeffekt, der diesen Skalierungsmoment auch für uns als Plattform bedeutet. Immer der Motor des Ganzen ist natürlich das Sinnstiften und das Wertstiften in der Verbraucherwahrnehmung. Und das erschließt sich denen sehr schnell.
Ja, das heißt, ihr habt einen sehr guten Multiplikator und das sogar auf beiden Seiten eingebaut. Das ist schon sehr smart, muss man schon zugeben. Das heißt also, am Ende des Tages habt ihr zuerst die Shops bekommen, die quasi die Marken mit draufgeholt haben. Und wenn die Marke drauf ist, sagt die Marke, hör mal zu, nimm doch all deine Händler, die du sonst noch so hast, quasi mit, weil zum Beispiel Händler XYZ ist schon drauf, also sollst du alle mitnehmen. Okay, sehr geil. Das Spannende bei euch ist, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, ihr seid ein Freemium-Modell. Das heißt also, das Siegel am Ende des Tages, wenn man das so nennen möchte, ist for free. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn der Anlass für die Leute, beziehungsweise für eure Kunden auf Marken- und Händlersicht, von dem Freemium wegzugehen hin zum Paid User? Wie habt ihr das geschafft?
Also tatsächlich haben wir lange Zeit die Dienstleistung kostenlos zur Verfügung gestellt, und zwar vollumfänglich kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch das Siegel, alle Funktionalitäten wie auf Seiten der Marken, das Product Content Sharing oder auch Insights Reports, über die haben wir noch nicht gesprochen, komme ich nachher gerne nochmal drauf. Warum haben wir das gemacht? Weil man, und das ist ja ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr mutiger Schritt im Nachhinein betrachtet gewesen, zu sagen, Mensch, wir etablieren ein völlig neues Vertrauensinstrument. Gibt es nicht. Mhm. Wir sind die, die das jetzt hier schaffen und machen. Und tatsächlich haben wir es in weiten Teilen schon sehr, sehr weit gebracht. Das System und die Plattform entwickelt sich ganz hervorragend. Das geht aber natürlich auch nur, wenn du, sag mal, geschickt versuchst, das Henne-Ei-Problem zu lösen. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern an die ersten Wochen und Monate. Da kamen Marken, die auf uns aufmerksam geworden sind, auf klassischem Advertisement-Wege oder Direktansprache. Da haben wir sozusagen die ersten Piloten auf uns aufmerksam gemacht. Und die haben gesagt, ja, das ist ja super, was ihr da habt. Das ist echt gut. Wer macht denn da schon mit? Also da haben Sie das Glück, der Erste zu sein. Ne? Das funktioniert manchmal, aber funktioniert halt auch nicht immer. Deswegen haben wir gesagt, okay, also wenn wir jetzt noch ein Pricing-Modell dem entgegenstellen, dann ziehen wir sozusagen unnötig die Handbremse. Unnötig, weil wir zu dem Zeitpunkt eben früh es finanziell darstellen konnten, auf sehr kleiner Flamme den großen Mehrwert sozusagen darzustellen, in der Hoffnung, ja, und in der Anstrengung, dass sich dieses Henne-Ei-Problem durch den entstehenden Netzwerkeffekt auf der Plattform mehr und mehr löst. Mhm. Und das haben wir, da bin ich wahnsinnig froh und dankbar, das haben wir geschafft. Das haben wir gut hingekriegt. Das war zwar ein Teil der Tränen, aber durch das sind wir durchgegangen.
Und wie seid ihr da durchgegangen? Also was habt ihr dann wirklich gemacht, um das Problem da zu lösen? Außer, dass es dann kostenlos war?
Also wir haben natürlich ab einem spezifischen Zeitpunkt angefangen, auch mal die ersten Pricing-Balance steigen zu lassen, ne, wie man das klassischerweise macht. Man kann ja in der Preisstellung, gibt es die schöne Formel, du sollst nicht, oder andersrum, du musst 10-mal so viel Wert stiften, wie du kostest. Ja, so. Und mit diesem Gedanken sind wir mal rein und haben gesagt, das müssten wir doch hinkriegen, das müssen wir doch schaffen. Also haben wir die ersten Test-Balance steigen lassen, gegenüber den Markenherstellern ausprobiert, wie elastisch ist sozusagen der Preis an der Stelle. Und haben wir gute Erfahrungen gemacht und haben uns irgendwo auf eine Matrix in der internen Verrechnung erstmal intern geeinigt, die auch irgendwo in unserem Businessplan darstellbar war. Und nun, nachdem alle Dienstleistungen, die wir jetzt mal spezifisch für Marken zur Verfügung stellen, natürlich die Autorisierung voraussetzen, also ich kann nur Produktdaten mit denen teilen, die ich schon autorisiert habe. Was anderes würde in unserer Systematik gar keinen Sinn machen, ist das sozusagen der Layer, auf dem alles aufbaut. Das heißt, je mehr Verwendung unsere Plattform findet, je mehr Autorisierungen ausgesprochen werden, umso mehr potenziellen Reach hat die Plattform per se und umso wahrscheinlich ist es, dass unsere Premium-Dienstleistungen drauf gebucht werden, nämlich das Verteilen von Content und Insights Reports beispielsweise. Und so haben wir beim Markenseitig dann eben angefangen, unser Pricing durchzusetzen und kommen da sehr, sehr gut voran. Es erschließt sich einfach den Marken der Mehrwert, diese Dinge miteinander zu verknüpfen, also Kennzeichnung, Content und eben in Echtzeit drauf Einfluss nehmen zu können. Das macht für Marken eben in weiten Teilen Sinn, das muss man sagen. Mhm.
Ja. Okay, jetzt hast du erzählt, dass Pricing-Modell durchgesetzt habt, aber du hast noch nicht erzählt, wie ihr dann die Marken dazu bekommen habt, als noch keiner da war. Wie ja. Hat das quasi ein bisschen so gedribbelt?
Also das muss man natürlich gedribbelt. Das ist wahrscheinlich genau das richtige Wort oder die richtige Beschreibung. Wir haben echt gedribbelt. Ja. Wenn wir gespürt haben, dass eine Marke im Entscheidungsprozess ist und sich noch unsicher fühlt, dann haben wir Kontakt aufgenommen mit einem Online-Händler, der vielleicht auch noch unsicher war an der Stelle und haben gesagt, okay, lieber Online-Händler, was würdest du denn sagen, wenn der Markenhersteller XY dich jetzt bestätigen würde? Ja, das wäre für mich eine tolle Sache. So, dann sind wir genau mit dieser Information an die Marke, haben gesagt, hören Sie mal, wir haben mit dem Händler gesprochen, wenn Sie den bestätigen würden, dann wäre das für den eine tolle Sache, dann würde der das machen. Und so kam die erste Connection zustande.
Cool. Okay.
Und darauf fußend, also dribbeln, wie du sagst, sozusagen die Bälle hin und her spielen, beziehungsweise ich hatte damals immer das Bild im Kopf vom Jonglieren, die Bälle irgendwo in der Luft halten und so ein bisschen auch spüren, wo sich die Menschen gerade in ihrer Reise im Entscheidungsprozess befinden, um sie dann da auch abzuholen. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch eins sagen, da steckte ganz, ganz viel Vertrauen in der frühen Phase drin. Ne? Ich habe denen einfach gesagt, wir können das und das. Sie müssen mir an der Stelle jetzt vertrauen. Wir gehen diesen Weg.
Ihr wart ehrlich.
Unbedingt, unbedingt. Also wenn du mit irgendwelchen halsbrecherischen Sales-Versprechen um die Kurve kommst in der frühen Phase und die nicht halten kannst, halte ich das für einen ganz, ganz großen Fehler. Ich habe gut daran getan, ganz offen mit denen in Dialog zu treten und zu sagen, das ist die Idee dahinter, das ist wertstiftend. Es kann aber nur wertstiften, wenn ihr mitgeht. Wir entwickeln es für den Handel und damit auch für euch als Marke. Jetzt brauchen wir ein Stück weit auch euch.
Ja. Ja, ich glaube, also wir haben auch ganz gut Erfahrungen damit gemacht, weil im Prinzip heißt es auch nicht immer, dass man quasi hergeht und man denkt, man stößt direkt auf Ablehnung, denn eigentlich ist es genau umgekehrt. Wenn man die Leute um Hilfe bittet, in einer wirklich auf eine sympathische und charmante Art und Weise, dann sagen die meisten ja, weil man befindet sich immer noch irgendwie im People's Business, muss man auch so sagen, und da sitzt kein Roboter. Und meistens wollen die Leute helfen, vor allen Dingen dann, wenn sie erkennen und sich das vorstellen können, durch zum Beispiel einen guten Call, durch ein gutes Gespräch, wie das denn aussehen würde, das spielt ja auch eine ganz große Rolle, dann wollen die Leute in den meisten Fällen helfen, was auch wiederum dazu führt, dass man in so einer Art und Weise auch lernt, wie man später übrigens Umfragen macht für sein Produkt. Da ist man auch auf die Hilfe von Leuten angewiesen, denn am Ende baust du das Produkt nach deinem Kunden und nicht nach dir. Und dazu musst du denen Fragen stellen und wissen, was die haben wollen. Und das ist halt so unsere Beobachtung auch daraus, dass das zwar ein Prozess ist, der deutlich länger dauert, wie du schon gesagt hast, weil du musst viel jonglieren, wahrscheinlich viel telefonieren, wahrscheinlich viel erklären, sehr zeitaufwendig, aber am Ende des Tages lohnt sich. Und wenn du das so einmal gelöst hast, dieses Henne-Ei-Prinzip, indem du nämlich einmal diesen Use-Case kreiert hast, wo das erfolgreich entstanden ist, dann kannst du diesen Prozess super schnell duplizieren.
Also kann ich dir nur zustimmen, du hast was ganz was Wichtiges gesagt, sage ich auch hier intern nahezu jeden Tag. Was wir hier machen, ist klar, es ist ein SaaS-Modell, es ist ein Plattform-Modell, okay? Und ja, wir betreuen keine personenbezogenen Profile bei uns, sondern eben die Marken und die Händler. Aber wer steckt denn hinter den Marken und den Händlern? Das sind Menschen, die, ja, wie du und ich, und es ist People Business. Es geht um Vertrauen. Klar, man kann ganz, ganz viel auf der Plattform selber tun, aber immer, ich sag mal, auf dem Layer des Trust, und ich habe da einen Ansprechpartner und ich kann da jemanden erreichen, und ich, wenn ich mal ein Problem habe, dann kann ich mich da auch melden. Wir versuchen sehr, sehr viel, beispielsweise auch jetzt ganz intensiv aktuell auch über das Thema Content uns der Sache zu nähern. Also wirklich wertstiftend die Marken auch bei den ganzen Themen, die gerade umtreiben, natürlich auch zu unterstützen. Jeder redet von Digitalisierung. Ich frage mich mal, was ist das eigentlich, Digitalisierung? Also wo fängt die an, wo hört die auf? Aber klar, der ganze Boom, der da im Onlinehandel stattfindet, die Engpässe in der Versorgung, regelmäßig stellen uns Marken die Frage, ja, okay, ich habe so viele Händler, aber was sind denn denkbare Kriterien? die im E-Commerce eine Gültigkeit haben? Wie kann ich denn Qualität im Onlinehandel überhaupt für mich bewerten, um auf der Basis wieder die Entscheidung zu treffen, wer denn der richtige Partner für mich ist? Und also da bauen wir gerade sehr, sehr viel Content auch auf, weil wir natürlich in der Zusammenarbeit mit den Marken unglaublich viel haben lernen dürfen. Also wie die Strukturen dort sind, von klein bis groß, von Konzern bis ich möchte gerne eine Marke sein. Auch das ist ein Use Case, für den wir oder werden, Marke werden. Mhm. Auch das ist ein Use Case, der sehr, sehr gut mit uns umsetzbar ist. Dann halt gleich richtig. Es ist People Business und das ist aber auch das, was uns hier allen viel Spaß und Freude bereitet. Das muss man wirklich sagen.
Ja. Ja, ich sehe das, ich stelle das auch immer fest, weil es ist ein digitales Produkt am Ende des Tages, aber benutzen tut es 99% der Fälle sowieso ein Mensch. Klar muss man dann noch unterscheiden, wer kauft es eigentlich und wer benutzt es. Da gibt es einen Unterschied zwischen Buyer und User, das ist aber ein anderes Thema. Aber finde ich sehr, sehr spannend und finde ich sehr, sehr gut, wie ihr das quasi gelöst habt. Jetzt hast du oder jetzt wissen wir, wie viele Marken gibt es, wie viele Händler gibt es und wie ihr angefangen habt, die Marken Quatsch, nicht die Marken, sondern die Händler zu bekommen. Und dass ihr das Ausschlaggebend dafür, die Marken zu bekommen, war, dass die Händler die Marken mitgebracht haben. Und vice versa. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht das Einzige gewesen sein, um überhaupt irgendwie an Marken und Händler zu kommen. Denn die muss man ja auch irgendwo hernehmen. Das heißt also, was habt ihr dort gemacht? Und das würde ich jetzt einmal quasi in zwei teilen, und zwar nicht Marken und Händler, sondern ich würde es gerne teilen, was habt ihr gemacht, dass Marken und Händler auf euch aufmerksam wurden und zum Beispiel in euer Freemium reingekommen sind, und was ist dann passiert, um sie zu einem Paid-Nutzer zu machen, weil das passiert ja am Ende des Tages übers Produkt, vielleicht gepaart mit einem Sales-Call bei euch, das weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen vielleicht erstmal zur ersten Frage, gab es noch was anderes, was ihr gemacht habt, damit Marken und Händler auf euch aufmerksam wurden? Habt ihr die vielleicht einfach angeschrieben per E-Mail? Habt ihr vielleicht was im Ads-Bereich gemacht?
Also wir haben sehr, sehr spät mit klassischem, sage ich jetzt mal, Online-Marketing begonnen. Also das übliche SEA und Display und Co. Das kam, man kann eigentlich sagen, erst Mitte des letzten Jahres irgendwie dazu, als wir auch durch das Learning mit den Händlern und den Marken auch irgendwie die tatsächlichen Wordings schärfen konnten und uns auch selber in der Zusammenarbeit einfach klarer waren, was sind denn die Punkte, die da ansprechen. Nee, tatsächlich ist so, ich habe ja in meiner Historie auch lange einen Online-Shop betrieben, in einem totalen Nischensegment, Heiztechnik, Pelletöfen, Kaminöfen, Grills und Zubehör. Ist ein Online-Store, den gibt's heute noch. Hab da in dem Dialog mit diesen Herstellern erstmal im E-Commerce wahnsinnig viel lernen dürfen, habe das 8 Jahre lang betrieben und habe aber dann auch eben im Dialog mit den Marken verstanden, warum einige zu dem Zeitpunkt und wie ich lernen musste, sogar heute noch, E-Commerce für eine zeitliche Erscheinung hielten und mit ganz großem Respekt sich nur dem Onlinehandel näherten. Und als ich da auf den Punkt gegangen bin, was sind denn eigentlich die Ängste, die da dahinter stecken, das war die Geburtsstunde von Authorized By. Ich will aber eigentlich sagen, ich hatte ganz viel Kontakt mit den Marken, mit denen ich damals gearbeitet habe und bin natürlich als erstes mal auf die zu. Da kannte ich die Ansprechpartner und habe gesagt, hallo, hier ist der Felix. Als wir damals noch zusammen gearbeitet haben, weiß ich, gab es das und das. Nun, ihr habt das verstanden. Ich habe eine Lösung gebaut, wollte die mal ausprobieren. Und das waren so die ersten 2, 3, 4 Marken, die da tatsächlich als Pilot damals auf die Plattform kamen. Und auch aus dieser Zeit als Online-Händler, da hat man sich ja auch in den, ich sag mal, einschlägigen Foren und Gruppen und Co. der E-Commercer ausgetauscht. Und so lernte man sich auch kennen. Und ich habe in meiner Branche immer mit ganz offenem Visier und umgänglich, glaube ich, mit allen Kontakt auch gehabt und aufgebaut und gehalten. Die fanden das am Anfang erstmal komisch, da ruft der Mitbewerber an und will mich kennenlernen, was ist da los? Aber am Ende war da kein böser Hintergedanke, sondern einfach nur, wir sind in einer Branche unterwegs und da macht es doch Sinn, mal miteinander sich zumindest mal in die Augen geschaut zu haben. Ja. Und das waren eben dann auch die Online-Händler, denen ich gleichwohl gesagt habe, nun, es gibt jetzt etwas, das habe ich hier konstruiert und gebaut, damals noch im MVP-Status, wollte das mal ausprobieren. Das waren die ersten. Und einer davon beispielsweise gesagt, Mensch, das ist klasse. Der war gar nicht aus meiner Branche, sondern aus einem anderen Segment, hat gesagt, du, ich bin nächste Woche in Friedrichshafen auf der Messe. Ich finde das total klasse, was ihr da macht und was du da machst. Wahnsinn. Ich nehme dich mal mit auf die Messe. Und dann, das war perfekt. Also es war wirklich, bin ich auch heute noch unglaublich dankbar für. So, und dann sind wir da gemeinsam über diese Messe marschiert und also im Inbrunst der Überzeugung, also wirklicher Überzeugungstäter, hat er mich da vorgestellt bei seinen Marken und hat gesagt, guck mal hier, das ist der Felix, du, das ist doch genau das, was ihr immer haben wolltet. Da ist es jetzt. Jetzt nutzt es aber auch. Und so kamen dann eben auch weitere Marken dazu. Und das war so die Geburtsstunde in einer, die gar nichts historisch mit mir überhaupt nichts zu tun hat, in einer ganz anderen Branche. Und das ist auch das Schöne bei uns, bei dem Modell, das wir hier haben, ist letztlich, dass eine Marke, die ein Produkt hat, das du an vielerlei Stellen findest, eben nicht so sehr branchenspezifisches Produkt, sondern was man eben, ich sag mal, im Bauchladen findet, im Gemischthändler findet, im Fachhandel findet, das sind natürlich für uns die allerbesten Marken, denn die sorgen letztlich dafür, dass es eben branchenübergreifend zu Autorisierungen kommt und dann kommen ganz neue Händlerschaften dazu. Und so ist es mal ursprünglich vom Ofen, Grill in den Bereich DIY, also im Baumarktsektor sozusagen und Baustoffe gerutscht. Dann ist es in den Sport gerutscht, also in die Outdoor-Industrie. Da sind wir unglaublich stark geworden. Da sind nahezu alle Marken mittlerweile bei uns. Freut mich total. Ja. Also alle ist natürlich weit übertrieben, aber sehr, sehr viele namhafte Marken bei uns. Von dort ging es weiter in die Kinderhardware, in Fahrradanhänger, in Auto, über einen Fahrradanhänger zum Autozubehör, über Autozubehör zu, also und so entwickelte sich das eben und das ist eben das, wo wir heute noch, wenn wir heute jonglieren, dann jonglieren wir nicht mehr Henne-Ei in Form von Marke-Händler, sondern wir versuchen noch zu jonglieren, um die Branchenbewegung zu begünstigen.
Ja, macht auch sehr viel Sinn. Also zumindest aus dem, was du erzählt hast und aus meiner Sicht auf jeden Fall macht das sehr, sehr, sehr viel Sinn. Und normalerweise würde ich auch meistens immer sagen, man sollte eher nischiger vorgehen. Aber im Prinzip hast du das ja sogar gemacht. Ne? Wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, dann hast du in einem spezifischen Teil irgendwie gestartet und das hast du dann ausgebaut. Ne? Ja. Und irgendwann stößt du sowieso in einer Nische irgendwann an dein Limit. Das heißt also, du musst wahrscheinlich irgendwann dann daran denken, kann ich es irgendwie ausbauen? Und das haben ja alle großen Marken auch so gemacht. Ich meine, Amazon, wie oft will man das Beispiel noch bringen mit ihren Büchern? War genauso.
Also erstmal der Vergleich ehrt mich natürlich sehr. Vielen Dank. Wobei, ja. Wäre ich gleich rot.
Du weißt, was ich meine, aber das ist ja, weil normalerweise gibt, also so allgemeine Lösungen will ja niemand haben eigentlich. Und so allgemein, das ist auch wie bei Agenturen. Also eigentlich die Leute, die ich kenne, suchen, du suchst ja immer nach einem Spezialisten und nicht einer, der irgendwie alles kann, wo du weißt, der kann alles so ein bisschen, aber eigentlich kann der so eine Sache gar nicht richtig, sondern alles nur so ein bisschen, ne? Und das ist halt ein heikles Thema. Deswegen, das, was du gesagt hast und das, was ich dir quasi vorab gegriffen habe, ist, it's people business. Deine Story zeigt ja, dass es people's business ist und dass das ausgezeichnet hat, dass es dann voranging. Ist es denn jetzt immer noch so oder habt ihr, weil ich kann mir vorstellen, das ist schon ziemlich zeitaufwendig, das alles persönlich halt auch zu machen. Ich könnte mir als einen Superkanal für euch LinkedIn vorstellen, den ihr vielleicht in Zukunft angreifen werdet, aber deswegen nochmal zurück zu der Frage, hat sich das denn mittlerweile so ein bisschen verändert, dass ihr auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, im Online-Marketing etwas Klassischeres macht, Content-Marketing, ob das über LinkedIn ist oder vielleicht auch mal im Ads-Bereich euch ausprobiert habt?
Also wir haben den Ads-Bereich gestartet, ja, und haben auch Display gestartet und wir versuchen jetzt, wie gesagt, auch in der Content-Strategie nach vorne zu kommen und uns da zu positionieren, auch auf beruflichen Netzwerken. Klar, LinkedIn eignet sich da ganz hervorragend. Es ist getrieben durch den Netzwerkeffekt, so dass wir eben eine große, große Reichweite entwickelt haben und eben viele Marken grundsätzlich schon mal von uns gehört haben und nacheinander im Idealfall dann eben auf die Plattform kommen und daran teilnehmen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir, und das war ja noch die Phase, von der ich erzählt habe, die Henne-Ei-Phase war eine Phase, wo ich und noch ein halber Kopf, sage ich mal, da sozusagen aktiv war. Mittlerweile ist das Team natürlich gewachsen und die Strukturen haben sich auch entwickelt. Und jetzt unterscheiden wir eben klassisch mal zwischen Pre-Register sozusagen, also die Kontaktaufnahmen zu Marken, die vorwiegend über die Händler in Form der Autorisierungsanfrage stattfinden, und dem Momentum ab der Registrierung auf der Plattform, wo bei uns vielleicht untypischerweise schon der Customer Success beginnt. Customer Success klassischerweise wäre ja, Ui, Kunde hat unterschrieben. Ab jetzt betreuen wir ihn ganz herzlich. Nee, wir betreuen ihn durchaus nach wie vor herzlich und auch schon ohne dass er bei uns einen Auftrag unterzeichnet oder tatsächlich zahlungspflichtiger Kunde ist. Denn wir haben zwei Dimensionen des Wachstums. Das eine ist natürlich monetär, und ich würde ja, wäre ein Schwindler, würde ich sagen, ich mache das nur aus der guten Sache halber. Nein, wir machen das natürlich auch aus betriebswirtschaftlichen Interessen heraus, logisch. Ja. Aber das ist nur eine Dimension. Die andere Dimension ist die Plattform und der Plattform-Growth, sage ich jetzt mal. Und dazu gehört auch, immer Kontakt zu halten, immer Guides an die Hand zu geben, immer direkten Kontakt auch zu halten mit den Marken, zu sagen, Mensch, da ist Potenzial, hier kommen neue Händler dazu, schau dir die mal an, wäre das nicht was für euch? Also Suggested Partners-Funktion haben wir, also Vorschläge und Co. Will sagen, wir halten Kontakt sehr persönlich. Es gibt klar definierte Flows zum Thema Demo, zum Thema Customer Success, zu welcher Regelmäßigkeit und mit welchen Inhalten wir auf die nach wie vor zugehen. Wir versuchen es zu automatisieren, aber das geht nur an einem gewissen Grad hin. Man kann ganz viel automatisiert machen, aber idealerweise nicht ohne oder nicht auf Kosten der persönlichen Ansprache. Wissentlich darum, dass das Menschen sind. Und die wollen ernst genommen werden, und da möchte man eine Verbindung haben und Verbindung aufbauen. Dazu gehört auch mal ehrlich gemeint zu fragen, Mensch, wie geht's euch? Ist alles gut? Ja, nicht irgendwie vollautomatisiert kann man das nicht authentisch darstellen.
Ja, gut, ich würde jetzt sagen, weil ein großer Part von uns sind Automatisierungen, dass es immer ein bisschen darauf ankommt, was der Anlass dazu ist. Das ist unsere Feststellung, um Prozesse zu automatisieren. Ich weiß, dass persönliche Ansprache wichtig ist, aber ich weiß auch, dass auch persönliche Ansprache in einem gewissen Art und Weise automatisiert ist und es dann auch nur darum geht, wie etwas formuliert wird, dass nicht der Eindruck beim Gegenüber entsteht, oh, das ist jetzt aber unangenehm und da sitzt mir vielleicht kein Mensch gegenüber. Aber ich kann das, was du sagst, auf jeden Fall definitiv nachvollziehen. Und ich glaube, das beste Beispiel, was jeder andere da draußen auch kennt, sind halt diese nervigen Anfragen auf LinkedIn. Da weiß eh jeder, dass sie automatisiert sind. Aber in gewissen Maßen kann man das auch persönlich automatisieren, ohne dass der Gegenüber das so unbedingt vielleicht direkt merkt. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Ne?
Ich bin bei dir. Also man kann vor allem natürlich immer noch persönlich und geschmeidig, sage ich jetzt mal, prozessorientierte Kommunikation aufbauen. Ja. Da habe ich aber auch gar nicht so die Erwartungshaltung hin, dass da die Nachfrage zum Gips meiner Tochter kommt. Ne? Ist schon wieder heile. Also so tief muss die Sache nicht gehen. Und es gibt irgendwie für mich eine Art von Relation Management, mehr oder weniger. Und das ist, muss ja auch ehrlich und authentisch sein. Da machen wir bestimmt noch nicht alles 100% richtig, und trotzdem haben wir zu einer ganzen Schar an Marken wirklich eine ganz intensive Beziehung aufgebaut. Und ich würde mir total wünschen auch, dass wenn sich die Situation mal wieder vollends normalisiert, ich hoffe, das ist eines Tages der Fall, dass wir auch mit Veranstaltungen, wo sich Marken kennen, wo man miteinander diskutieren kann und Co., sozusagen auf dieses Level des gemeinsamen Miteinanders auch wieder kommt.
Ja, ein gemeinsames Miteinander ist ein sehr gutes Stichwort. Das findet man meistens eher weniger. Da gilt in Deutschland sehr allgemein sehr hohes Konkurrenzdenken, was eigentlich überhaupt nicht nötig wäre. um mal in Bezug darauf zu kommen, müsste ich dir ja eigentlich sagen, so gesehen habt ihr mit eins der geilsten Referral-Programme gebaut, die es ja eigentlich so gibt. Und ich glaube...
jetzt wäre ich schon wieder rot.
ich glaube, viele würden sich das wünschen, dass sie es so hätten, weil ich finde es unglaublich smart, was ihr gemacht habt, über einen anderen weitere reinzuholen und das nicht so aussehen zu lassen wie das klassische Referral Affiliate. Hey, hier ist ein Linktimer mit deinen Freunden. Ist mega langweilig. Bringt auch in den meisten Fällen einfach überhaupt gar nichts, weil die Leute haben einfach gar keinen Incentive dafür. Und ich habe schon früher dieses Beispiel gebracht und ich bringe es auch gerne wieder. Vielleicht frage ich dich auch einfach mal direkt, Felix, was hast du für einen Internetanschluss? welcher Marke?
Du, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wahrscheinlich ist es Mnet.
Okay. Ich mache ein Beispiel zu einem Referral. Sagen wir mal, du bist bei deinem Mobilfunkvertrag bei der Telekom.
Achso, ja.
Mhm. Okay. Bin ich. Okay, bist du sogar. Gut, ich zum Beispiel auch. okay. Die Frage, also ich sage immer, das schlechte Beispiel eines Referrals anhand eines Handyvertrages, ja. Hast du schon mal deinen Handyvertrag jemandem empfohlen? Aktiv?
Nein.
Nein. Stellt man sich die Frage, warum, ist die Frage ganz leicht zu beantworten, weil du davon nichts hast. Denn in den meisten Fällen, wenn Telekom dich bestimmt schon mal darauf hingewiesen hast, übrigens, falls du unseren Handyvertrag weiterempfiehlst, kassierst du halt 80 Euro.
Ist
dir bestimmt schon mal untergekommen.
Ist
das tatsächlich so. Okay. Das kennt man auch normalerweise von ganz vielen anderen Tarifen, zum Beispiel beim WLAN zu Hause. Ganz einfaches Beispiel. Also der Incentive dafür, dass du etwas weiterempfiehlst, ist Geld. Offensichtlich. Sei mal dahingestellt, wie viel das ist. Außer vielleicht 1000 Euro. Dann würdest du wahrscheinlich wirklich machen. Aber sagen wir mal so 80 oder 100 Euro von mir aus. Würdest du das für Geld machen? Weil in dem Fall weißt du das ja jetzt gerade nicht, aber es ist wirklich so. In den meisten Fällen ist der Incentive dafür, zu sagen, du kriegst Geld dafür. Angenommen, du hast zu Hause auch Telekom und sagst, Telekom schreibt dir eine Mail, Felix, wenn du jetzt deinen Tarif jemandem empfiehlst, kriegst du 100 Euro von uns. Würdest du das machen?
Also ich habe grundsätzlich nichts gegen 100 Euro, bitte nicht falsch verstehen, aber der Incentive bei einer Empfehlung in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder gegenüber irgendjemandem, vor dem ich Respekt habe, kann keinesfalls Geld sein, sondern wäre eine inhaltliche Empfehlung und eine tatsächliche Überzeugung zur Leistung.
Sehr gut, das ist schon mal das Allerwichtigste, denn das vergessen ja die meisten Leute. Ja, es geht ja um die Leistung, die du empfehlst, nicht was du am Ende des Tages bekommst. Jetzt drehen wir den Spieß aber mal um und angenommen Telekom schreibt dir eine Nachricht, wo drinne steht, was derjenige davon auch hat, wenn er denselben Tarif hat wie du, aber du kriegst kein Geld, wenn du das machst, sondern du kriegst einfach das Doppelte an Internetgeschwindigkeit zu deinem jetzigen Vertrag?
Das ließe sich schon mal irgendwie einfacher hören, leichter hören, ist etwas besser zu schlucken, diese Pille, sage ich jetzt mal, wenngleich es nichts an meiner grundsätzlichen Einstellung dazu ändern würde, dass ich einfach, wenn ich was Gutes habe, wo ich davon überzeugt bin, dass es auch für jemand anderen gut sein kann, dann ist das keine monetäre Frage, sondern einfach nur eine Empfehlung, schau dir das mal an, wenn für mich funktioniert es gut. Wobei ich grundsätzlich da sehr, sehr, sehr vorsichtig und sparsam bin. Weil es für mich gut funktioniert, muss es das nicht unbedingt für andere auch. Und
stimmt. Aber es wäre eine Überlegung wert. Und du, was ich damit eigentlich auch noch ausdrücken möchte, ist, eine Empfehlung basiert immer darauf, dass man sich dahingehend fragt, warum empfehle ich denn überhaupt etwas? Und das ist immer aus zwei Perspektiven. Erstens, was ist der inhaltliche Mehrwert, den ich jemandem damit gebe? Weil ich empfehle es nur, wenn es mir auch gefällt. Sonst würde ich es nicht empfehlen. Das heißt also, ich muss vorher den Mehrwert erfahren haben als Nutzer von irgendetwas. Und der zweite ist, dass vielleicht weiß ich oft, wie du in dem Fall nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann ist es meistens so, dass Leute auch etwas für sich haben wollen, weil sie genau wissen, wenn ich etwas empfehle, Klar, hilft das vielleicht demjenigen, dem ich es empfehle, aber ich möchte vielleicht auch was dafür haben und das muss man offen und ehrlich so gestehen, so sind Menschen in den meisten Fällen und das ist auch in Ordnung so, dass die Leute etwas davon haben. Also weil das ist ja der zweite Incentive dahinter, in dem Falle Geld. Der Unterschied darin liegt nur, dass die meisten Leute ein Referral-Programm darauf aufbauen, dass Geld gibt und das in den meisten Fällen keinen Sinn ergibt, außer vielleicht bei Bankenprozessen, wenn du ein Konto eröffnest, dass du dann bei deiner Kontoeröffnung halt da 100 Euro drauf liegen hast. Da lasse ich noch mit mir reden. In anderen Fällen ist das aber nicht so, weil Incentives darauf basieren, dass sie einen Mehrwert liefern. Und Mehrwert in Form von, du hast ihn verstanden und der Mehrwert liefert deinem Freund etwas. Plus, du kriegst auch noch einen Mehrwert und zwar nicht in Form von Geld, sondern in Form von Mehrwert einer Leistung, die du sowieso schon hast, bietet halt die beste Kombi. In meinen Augen zumindest.
Ja, das klingt erstmal gut, kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt das kurz versuche umzumünzen auf das, was wir tun, dann muss man natürlich auch in den Spiegel gucken und sagen, nun, warum fragen denn Händler die Autorisierung bei ihren Marken an? Ja, das tun die ja auch nicht unbedingt nur der guten Sache wegen, sondern ja. Sie haben... Für sich generieren sie damit den Mehrwert, dass bei den Marken, von denen sie, ja anders, bei den Markenprodukten, die sie in ihrem Shop anbieten, das Siegel ausgespielt werden kann. Und was hat das für einen Einfluss? Ja. Das hat nachweislich Einfluss auf die Conversion Rate und zwar einen sehr positiven. Also ist der Trigger letztlich auch natürlich mehr Umsatz durch mehr Vertrauen. Ja. Das richtig. Ist sozusagen.
Und das ist. Ja. Da wollte ich hinkommen, dass durch dieses Beispiel, was jetzt 5 Minuten gedauert hat, also bei euch auch nicht so wirklich einfach, das muss man auch zugestehen, aber das ist ja das, was man verstehen muss. Jetzt darf man nur nicht denken, bei den Shops wären es dann bei euch Geld, was zwar Realität ist, weil sie machen dadurch mehr Umsatz, aber der Mehrwert ist, dass sie mehr Umsatz machen. Nicht, dass sie, dass es unbedingt darauf abzielt, dass sie dafür jetzt von zum Beispiel der Marke 10.000 Euro bekommen.
Nee, gar nicht. Sondern also sie rechnen mit mehr Umsatz und das ist ja auch das, wofür der Online-Shop-Betreiber morgens aufsteht und sagt, ich gehe jetzt an die Linie und ich möchte richtig. Heute verkaufen und das ist der Trigger und das ist ja auch nachvollziehbar und völlig legitim, ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, ist richtig gut und für die, die das professionell betreiben und das sozusagen, ja, die das professionell und ernsthaft betreiben, die erkennen natürlich schnell, ui, da kann ich mich in meiner Positionierung eben abheben, das macht was beim Verbraucher. Und deswegen frage ich bei den Marken an. Und auf Markenseite ist es wiederum so, dass die Marken, die auf die Plattform kommen, natürlich auch einen Mehrwert generieren, schon in ihrem Hinzukommen, einmal für die Plattform und für den Händler, aber auch für sich selber, weil das eröffnet ihnen ja letztlich die Möglichkeit, ganz gezielt positiven Einfluss zu nehmen auf die Kennzeichnung der Händler. Ne? Der Handel da draußen findet sowieso statt. Und wenn er sowieso stattfindet, dann macht es durchaus Sinn, eben auch aktiv darauf Einfluss zu nehmen. Je mehr Händler dort sind, umso besser ist es jetzt mal grundsätzlich in der Reichweite für mich. Ich kann da eben Einfluss nehmen. Ja. Erlebe dadurch einen Steuerungsmoment. Und das macht durchaus Sinn. Absolut. Ja. Das ist sozusagen ein Stück weit sich selbst begünstigend, allesamt schöpfen daraus Mehrwert, wer auf der Strecke bleibt, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, ist eben nicht autorisierte Händler, was ein großes Wort ist, Autorisierung ist so ein großes Wort, nicht autorisierte, nun, das ist halt alles, was man eigentlich nicht haben will, weder als Marke noch als Verbraucher. Schwarzmarktprodukte, Graumarktprodukte, wo sich regelmäßig die Frage der Gewährleistung stellt, Plagiate will ich auch nicht haben, das sind alles Dinge, die kein Mensch eigentlich braucht. Ne?
Ja, definitiv. Und deshalb meinte ich auch, dass ihr dadurch quasi wirklich ein sehr, sehr gutes Referral-Programm gebaut habt, in der Art und Weise, was es so halt eigentlich nicht so sonderlich oft vertreten ist, weil wir es halt täglich sehen und man sich das halt meistens anguckt, aber dann halt auch einfach wegklickt. Und das wollte ich, dass das deutlich wird. Und da macht ihr wirklich einen sehr guten Job. Jetzt würde ich sehr gerne Richtung Ende kommen. Ich habe aber noch eine Frage offen, denn die Frage steht für mich noch auf. Denn wie habt ihr es hinbekommen, dass jemand auch ein Paid User wird? Denn da gehen wir jetzt zur Produktseite hin, ziemlich wahrscheinlich. Denn was ihr Marketing gemacht habt, haben wir beleuchtet. Jetzt kommt eher das, ihr seid ein Freemium-Modell und da wird es auch immer daran bleiben, dass Leute auch im Freemium bleiben. Das wird einfach nicht ausbleiben. Das heißt, es wird immer Leute geben, ja, die nie bezahlen werden. Das ist einfach so. Und da kommst du dann aber in dem Moment, dass du sehr KPI-getrieben natürlich arbeiten musst und dann dafür sorgen musst, dass Leute auf jeden Fall den Mehrwert deiner Paid-Version verstehen. Und deshalb ist dort sind zwei Sachen wichtig. Erstens, wie groß ist der Unterschied zu den 2000 Marken und den 6000 Händlern von den Freemium-Usern zu den Paid-Usern? Also wie groß ist die Anzahl dazwischen? Und natürlich die Frage hinterher, was habt ihr dafür gemacht oder was glaubst du war ausschlaggebend dafür, dass die Leute auch in die Paid-Version gegangen sind?
Gute Frage. Den ersten Teil kann ich, wenn überhaupt, ganz abstrakt beantworten, zumal wir eben, wie eingangs beschrieben, ganz spät erst mit der Monetarisierung angefangen haben. Warum haben wir so spät angefangen? Weil wir eben Henne-Ei-Problem, Teilnahme auf der Plattform als Grundrauschen und überhaupt als Layer, auf dem wir Premium-Dienstleistungen verkaufen können, handhaben müssen, ja, in unserer Logik. Und da ist es sehr ähnlich, wenn eine Marke zum Beispiel zu uns kam und sagt, ja, heute verwalte ich meinen Content so und so, dann muss am Ende des Tages auf Basis der Autorisierung bei uns eben die Leistung als solches überzeugen. Das heißt, wir haben die immer wieder vor Augen gehalten, was es als sinnvolle Ergänzung dazu gibt und dass das, was sie bisher nutzen, eben der Einstieg ist, der grundsätzlich eine ganze Bandbreite an sinnvollen Möglichkeiten überhaupt erst eröffnet und ihn immer wieder auch regelmäßig durch auch Erfolgsmeldungen von anderen immer wieder vor Augen gehalten, da gibt es einen Weg, lass uns sprechen darüber. Und wenn man in diesen Dialog getreten ist, dann kam es auch sehr häufig dazu, dass man gesagt hat, wissen Sie was, wir machen das jetzt einfach mal für Sie. Ich gehe jetzt in Vorleistung. Es ist wieder, man überzeugt ja wieder von einem neuen Produkt ein Stück weit. Das hat ja mit der Autorisierung nur als Layer etwas zu tun. Und geht in Vorleistung und sagt, so, wir haben jetzt den Produktcontent eingerichtet und jetzt zeige ich Ihnen heute, wie Sie das sharen können. Bling, 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 bling. So funktioniert es und so funktioniert die Rückmeldung und deswegen macht das für Sie Sinn. Erschließt sich da für Sie der Kreis. Okay. So, dann, wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen jetzt mal ein Angebot, was das kostet, wenn wir das so praktizieren. So, und so in diesem Dialog in der Einzelansprache, es ist auch markenseitig jetzt kein Self-Service, na, da kommt jetzt keine Marke rein und sagt, okay, ich buche, so ist es nicht, sondern die sind dankbar und froh zum Thema Autorisierung, die Premium-Dienstleistungen zu positionieren, ist wiederum People's Business direkter Dialog.
Das also ist, auch über einen Sales-Call dann?
Das ist Sales. Das ist klassischer Sales. Das ist wieder Marketing, aber eben interner Marketing. Das sind keine Cold Calls mehr nötig, weil wir wissen, mit wem wir reden und warum wir reden und wo der Account steht. Und darauf fußen wir und sagen, Mensch, ab dieser Dimension der Nutzung der Plattform macht es für Sie sehr viel Sinn. Andere können das und das damit erreichen. Lassen Sie es uns Ihnen einfach mal zeigen. Und dann können Sie sich das für sich bewerten und beurteilen. Bei uns ist noch ein bisschen komplex. Warum? Oder komplex ist letztlich die Entscheider. Nun, wir sind halt sehr unterschiedlich. Die Entscheider sind bei uns, ist es ein Marketing-Thema? Ja, es kann als Marketing-Thema gelebt werden, die Autorisierung mindestens. Ist es ein vertriebspolitisches Thema? Ja, es ist ein vertriebspolitisches Thema. Also oft ist der Vertrieb sozusagen auch mit dabei. Geht es um Produktdaten? Kann es in einem völlig anderen Ressort liegen? Also sprechen wir mit anderen Leuten, werden aber sehr oft eben sehr warm auch an diese verwiesen. Und hier schaut euch das mal an. Und so sind die Entscheidungsprozesse, ich glaube, im B2B nicht ganz unüblich, etwas länger, im Speziellen bei großen Marken, bei anderen geht es ganz schnell. Will sagen, kontinuierlicher Kontakt, kontinuierlicher Mehrwert stiften, sich auch auf Augenhöhe und ehrlich gemeint, ernst gemeint, partnerschaftlich mit denen an die Linie gehen und ihnen regelmäßig zeigen, was man leisten kann. Die Plattform ist ja nicht fertig. Es entwickelt sich ja in einer Tour. Wir sind mittlerweile im Daily Deploy. Also es kommen mehrere Deploys pro Tag mit Features. Und da geht sozusagen immer mehr und immer mehr. Und darüber kann man berichten. Und das funktioniert ganz gut.
Ja, kannst du denn zwei Sachen noch erwähnen? Also erstmal, damit man so ungefähr eine Vorstellung hat, wie teuer, das heißt, wie teuer, das teuer ist ein dummes Wort eigentlich gewesen von mir.
Ich mag preiswert irgendwie. Ich mag den Begriff preiswert, weil da steht ein Preis drin und es ist wert.
Ja. Range befinden wir uns bei euch? Und ich weiß, dass du bestimmt keine genaue Zahl nennen kannst, aber dass man eine ungefähre Vorstellung hat, seit wann gibt es quasi auch die Monetarisierung und in welchem Rahmen bewegen wir uns von Leuten, die das auch wirklich bezahlen, damit man da so einen guten Rahmen verschaffen kann.
Also wir bewegen uns in einer Price Range von 300 Euro monatlich bis etwa 6.000 Euro monatlich. Und es ist eine, wie ich finde, kerngesunde dreistellige Zahl an zahlenden Kunden heute.
Und wann habt ihr damit angefangen, wann habt ihr das überhaupt, diese Preispackages rausgebracht?
Ja, fast genau vor einem Jahr, im September 2019.
Also ihr habt quasi ein Jahr später, nach offiziellem Launch, seid ihr ein Jahr kostenlos losgerannt?
Wir sind eineinhalb habe ich gerade 2019 gesagt, Entschuldigung, wir sind ja schon 21, Käse. Im September 2020, letztes Jahr, haben wir die Preisliste veröffentlicht. Vorher war die Testballonphase, wo wir einige haben steigen lassen und einige auch konvertieren konnten. Schon vorher war, ich sag mal, im Versuchsmomentum. Und mittlerweile gibt es eben ein klares Preismodell, das im besagten Rahmen ist. Also seit einem Jahr gibt es die Preisliste und damit auch die Monetarisierung.
Ja, okay, das heißt also auch dadurch, dass die, nee, gar kein Problem. Ich hatte das auch nur gesagt wegen zwei Jahren, weil du, glaube ich, am Anfang gemeint hast, euch gibt es seit zwei Jahren.
Genau, also wir sind 2000 offiziell raus mit unserer Lösung für alle verfügbar. Da ist sozusagen das kleine hübsche Beta aus dem Logo verschwunden, sondern da haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir erwachsen. Jetzt können wir etwas leisten, was noch nichts mit der Monetarisierung zu tun hatte.
Das war 2019.
Genau.
Ja, genau deshalb hatte ich das nämlich dann auch gesagt. Das heißt, du hast gar nichts Falsches verstanden und auch nichts Falsches gesagt.
Okay, Entschuldigung.
Alles gut. Das heißt also, wie das klassisch ist bei einem Sales Cycle, der halt einfach länger ist, steckt natürlich auch mehr Monetarisierung dahinter. Ich glaube, das ist relativ klar, wenn man in dieser Preisrange ist. Das, was ihr dann aber gemacht habt, ist, da die ja sowieso alle schon im Freemium drinne waren, weil ihr wart ja vorher nur kostenlos, seid ihr die wahrscheinlich alle angegangen. Ich denke mal, über E-Mail direkt angerufen, also klassisch in dem Sinne. Ihr habt dafür keine Werbeanzeigen geschaltet oder so.
Nee.
Und habt eine Ansprache gemacht und habt gesagt, ey, bei euch würde es vielleicht passen. Dann habt ihr quasi einen Demo-Call gepaart mit einem Sales-Call vorgeschlagen, wo ihr den Leuten das einfach mal zeigt.
Ich würde sagen, ganz klassisch, ja.
Ja, okay. Und das hat dann auch so funktioniert, dass ihr jetzt auf beiden Seiten einen guten dreistelligen Payment-User-Zahlen seid. Das heißt also, das scheint ja wohl ganz gut zu funktionieren und ich hoffe in Zukunft auch noch weiter. Aber
danke,
dafür, darum haben wir jetzt den Rahmen quasi zumindest für heute, glaube ich, ganz gut geschlossen. Denn das heißt ja nicht, dass du, Felix, nochmal nicht wiederkommen kannst, um zu berichten, was sich vielleicht im halben Jahr getan hat. Denn vielleicht als allerletzte Frage, dann ist die Podcast-Episode quasi abgeschlossen mit dir. Was können die Leute von Authorize By eigentlich vielleicht noch zu Ende dieses Jahres erwarten? Du hast erzählt, ihr seid fleißig am Entwickeln. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele Entwickler bei euch sind oder wie groß euer Team ist, aber wenn ihr fleißig dabei seid, können die Leute bestimmt noch vieles erwarten, oder?
Absolut. Ich freue mich auch drauf. Ich kann jetzt noch nicht so sehr viel aus der Pipe verraten. Ich kann nur sagen, es bleibt spannend. Und um so eine kleine Idee zu geben, wir sind ja auch offizieller Partner des eBay-Autorisierungsprogramms. Und es gibt natürlich noch viele Marktplätze da draußen, die wir alle kennen. Und um deren Bedeutung sind wir uns bewusst und sie sich auch der Information zum Thema Autorisierung und welchen Mehrwert wir da stiften. Und das wird spannend. Es bleibt spannend.
Das wird spannend. Aber eBay ist ein guter Hinweis. Das heißt also, wenn wir dann in einem halben Jahr nochmal hier sitzen, dann ist eBay vielleicht ein Thema, weil es dann schon umgesetzt worden ist.
eBay ist umgesetzt, das ist schon durch. Das ist schon durch. Ich blicke gerade zumindest motiviert und hoffnungsvoll auf die anderen vielen Marktplätze, die es da draußen
okay,
gibt,
super.
Namentlich nennen zu wollen.
Ja, sehr schön. Felix, 1:06 ist es geworden. Vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Folge. Ich glaube, die Folge war auch notwendig, dass sie ein bisschen länger ging als alle anderen, weil es ist kein einfaches Thema, was ihr macht. Es ist ein bisschen komplizierter. Muss man auch erstmal verstehen. Autorisierung, hast du gesagt, ist auch kein leichtes Wort. An der Stelle deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal für diese tolle Stunde und 7 Minuten, wo du hier Insights geteilt hast. Ich glaube, da konnten einige was mitnehmen. Würde dann auch sagen, falls da draußen jemand einen Shop hat oder eine Marke ist, der soll sich unbedingt bei Felix melden. Felix ist sehr gut auf LinkedIn erreichbar. Ansonsten findet ihr auch alles zu Authorized By in den Shownotes. Ich glaube, da kann man auch einen Call bei euch buchen, richtig?
Klar, natürlich, gerne. Jederzeit gern.
Genau. Und ansonsten lasse ich dir jetzt, wie immer, dem Gast das letzte Wort. Verabschiede mich jetzt schon mal und sage bis zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Pascal, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. 1:07, jetzt ist gleich 1:08. Bevor wir die 9 erreichen, ein ganz herzliches Servus und Grüß Gott aus München und schön war's.